Nehmt die Mauer, nehmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Hallo zusammen. Ihr hört Radio Lora auf 104,5 MHz. Ich begrüße euch wie immer um die Zeit zu der Frauensendung «Die Hälfte vom Äther». Ihr werdet in der folgenden anderthalb Stunde einen Vortrag hören unter dem Titel «Die Würde der Frauen ist der Reichtum von Kutschitan», wo die Veronika Benhold-Thomsen Ende Juni in Freiburg-Breisgau gehalten hat. Die Veronika Benhold-Thomsen hat ursprünglich Ethnologie studiert, hat mehrere Jahre in Mexiko gelebt und ist zurzeit Professorin an der Fakultät für Soziologie an der Uni Bielefeld. Zusammen mit Maria Mies und Claudia von Werlhoff hat sie das interessante Buch «Frauen, die letzte Kolonie zur Hausfreisierung der Arbeit» im 1983 geschrieben. Seit Mitte der 70er Jahre haben diese und andere Frauen innerhalb der Frauenbewegung in der BRD an einem neuen Verständnis von Subsistenz geschaffen und erst kürzlich, im März dieses Jahres, eine Tagung organisiert zum Verhältnis von Frauen, Bauern, Ökologie und Kolonialfrage unter dem Titel «Die Subsistenzperspektive – Ein Weg ins Freie». In diesem Vortrag stellt sie ihre These vor, die beinhaltet, dass die Verachtung und die sexuelle Unterdrückung der Frauen die wesentliche Ursache des Hungers im Trikont darstellt. Ganz im Gegensatz zu der gängigen Behauptung von Befreiungsbewegungen und revolutionären wie reaktionären Regierungen in der dritten wie auch in der ersten und zweiten Welt, die sagen, zuerst muss der Hunger überwunden werden, dann kann die Frauenverachtung beseitigt, kann die Frauenbefreiung bewerkstelligt werden. Anhand von Kutschitan, wo Veronika Benhold-Thomsen erstmal im 1977 und im Anschluss immer wieder dort gelebt hat und eigene empirische Forschung betrieben hat, wird sie die These illustrieren. Dann Kutschitan, eine ländlich prägte Kleinstadt im südlichen mexikanischen Bundesstaat Oaxaca, ist aufgrund von der Achtung und dem Prestige, wo Frauen erringen können, weil die Würde vom weiblichen Geschlecht von vornherein vorausgesetzt ist, vor den Verelendungserscheinungen im Zug der grossen akuten mexikanischen Wirtschaftskrise verschont bleiben. In einem ersten Teil umschreibt Veronika Benhold-Thomsen theoretisch die ganze Hungerentwicklungs- und Frauenunterdrückungsgeschichte und erläutert dann in einem zweiten Teil konkret, eben anhand von Kutschitan, um was es ihr dabei geht. Im dritten Teil fasse ich dann noch zusammen, was Veronika Benhold-Thomsen am Schluss unter dem Motto Subsistenzorientierung versus Entwicklungsideologie abhandelt.
Nicolás, Nicolás Guillén, fuerte como tu nombre. Suena tu voz de bongo, cubano en la piel y el verso. Vas tocando tu tambor que muerte a palmas entre la caña y el ron. Tu tambor de cuero negro que va gimiendo tu son. Hombre de son entero, toca el tambor. Nicolás, hombre de color maduro, suena el bongo. Vas tú Nicolás, tu abuelo negro te va cuidando, cubano de Somentero, tu abuelo blanco te va pegando, cubano color de azúcar, sueña que sueña soñando. Así sueña Nicolás, canta que canta cantando, así vive Nicolás. Tendida en la madrugada, la firme guitarra esfera, voz de profunda madera, desesperada, su clamorosa cintura en la que el pueblo suspira, preñada de son estira, la carne dura. Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol la boca, y en esa guitarra toca tu son entero, el son del querer maduro, tu son entero, el del enorme futuro, tu son entero, el del pie por sobre el muro, tu son entero. Ya enterraron a Papa Montero, no hay un blanco que le llore. Mayombe, no hay quien le cante. Mayombe, no hay quien le siga a Nicolás.
Si se ve ya la culebra,
suena y suena su cascabel. Se enseña la culebra, pueblo de Cuba, canta con él. Nicolás, Nicolás Guillén. Vaya, Nicolás, Nicolás Guillén.
Ihr habt das Lied gehört von der Amparo Ochoa, Omenache a Nicolás Guillén. Weiter gehört ihr die Hälfte vom Äther mit einem Vortrag von der Veronika Benold-Thomsen zum Thema «Die Würde der Frauen ist der Reichtum von Juchitán». Wir kommen jetzt zum ersten Teil.
Der Titel meines Vortrags ist auch meine These: «Die Würde der Frauen ist der Reichtum von Juchitán». Die Aussage ist dabei nicht im übertragenen Sinn gemeint, nicht als Metapher, sondern ganz direkt. Ich meine Reichtum im materiellen Sinn von gutem Essen, Kleidung, Wohnung. Und ich behaupte, dass dieses materiell gute Leben in Juchitán durch etwas so Immateriellem wie der Würde der Frau, einem vorgeblichen Überbauphänomen garantiert ist. Juchitán wird aufgrund der Achtung und des Prestiges, das Frauen erringen können, weil die Würde des weiblichen Geschlechts von vornherein vorausgesetzt ist, vor den Verelendungserscheinungen im Zuge der großen akuten mexikanischen Wirtschaftskrise verschont. Meine These steht der gängigen Behauptung von Befreiungsbewegungen und revolutionären wie reaktionären Regierungen in der dritten Welt wie in der ersten und zweiten Welt diametral entgegen. Diese sagen, erst muss der Hunger in der dritten Welt überwunden werden, dann kann die Frauenverachtung beseitigt werden, kann die Frauenbefreiung bewerkstelligt werden. Ich dagegen sage, Verachtung und sexistische Unterdrückung von Frauen ist die wesentliche Ursache des Hungers. Illustrieren will ich diesen ursächlichen Zusammenhang an dem Beispiel aus meiner eigenen empirischen Forschung in der ländlich geprägten Kleinstadt Juchitán am Isthmus von Tehuantepec im südlichen mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Die Aussage, dass erst der Hunger in der dritten Welt überwunden werden müsste, bevor an Frauenbefreiung zu denken wäre, beruht auf einer Reihe von unbewiesenen und ungeprüften populären wie wissenschaftlichen Postulaten, ja Glaubenssätzen geradezu, die es uns erst bewusst zu machen gilt. Den Kern bildet der Glaube an den Fortschritt, den evolutionären, vorwärtsstrebenden Prozess der Moderne, an die technologische und ökonomische Entwicklung. Von diesem Glauben an Fortschritt, an die technologische und ökonomische Entwicklung werden zwei Glaubenssätze abgeleitet. Erstens, dass es den Menschen heutzutage weltweit besser ginge als vor der Industrialisierung. Und zweitens, dass die moderne industrielle Wirtschaftsweise die Frauen aus patriarchaler Bedrückung befreie. Beides ist falsch. Richtig ist vielmehr, dass die Verelendung in der dritten Welt ein Ergebnis des modernen Weltwirtschaftssystems ist. Gegenwärtig erleben wir gerade, wie die dritte Weltländer durch die Verschuldung zu Nettoexporteuren von Kapital in die Entwicklungsländer geworden sind, in die Industrieländer, geworden sind, verbunden mit der entsprechenden Verarmung der Mehrheit der Bevölkerung in der dritten Welt. Dieses Geschehen ist mit den Kriegsreparationen verglichen worden, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg an die Siegermächte zahlen musste. Nur dass damals 3,5% des Bruttosozialprodukts entrichtet werden mussten, wohingegen aus verschiedenen Dritte-Welt-Ländern heute allein für die Zinsen 5% und 6% abgeführt werden müssen. Obwohl es hinreichend viele und gute Analysen über den Verelendungsprozess durch Entwicklung gibt, halten dennoch häufig genug sogar die Kritiker eben dieser Analysen an dem Glauben an Entwicklung fest. Sie plädieren dann für ein reformiertes technologisch-industrielles Wachstumsmodell, wobei die Reform ganz im Sinne der herrschenden Sozialutopie in der gerechteren Verteilung des Kuchens bestünde. Die Ablehnung des ausplünderischen und zerstörerischen Wachstumsprinzips und die Erkenntnis, dass nicht nur weniger, sondern ein ganz anderer Umgang mit Produktion mehr ist, halten nur zögerlich Einzug. Um nur einige Titel in Erinnerung zu rufen, die analysieren, wie der Verelendungsprozess durch Entwicklung in der dritten Welt stattfindet. Eine Analyse, die ich auch noch nicht mal zusammengefasst hier liefern kann, deshalb nur sozusagen die Nennung der Titel. Da ist einmal von Strahm, warum sie so arm sind, dann von Collins und Moore Lappé vom Mythos des Hungers, von Susan George, wie die anderen sterben, die wahren Ursachen des Welthungers, dann tödliche Hilfe von Brigitte Erler, oder auch vom hiesigen Freiburger IZ3W, Entwicklungspolitik, Hilfe oder Ausbeutung. Einen radikalen Bruch mit dem technologisch-industriellen Fortschrittsmodell vollziehen nur ganz wenige. Einer der wenigen ist Imfeld, der sich in seinem Buch Hunger und Hilfe, Provokationen, 1985 im Unionsverlag in Zürich erschienen, mit der monetären und der Nahrungsmittelhilfe für die Hungergebiete Afrikas auseinandersetzt, die uns ja durch die Spendenaufrufe etwa für einen Tag für Afrika bekannt sind. Imfeld zeigt auf, dass die Menschen durch die Hungerhilfe entmündigt und unfrei abhängig von Almosen gemacht werden. Die Hungerhilfe, so argumentiert er, ist schädlich. Sie untergrabe nur noch weitergehend die Lösung des Problems, die einzig in der eigenständigen Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln liegen kann. Denn ganz im Gegensatz zu der in den Spendenaufrufen verbreiteten Meinung ist der Hunger gerade auch in der Sahelzone nicht auf Naturkatastrophen zurückzuführen, sondern er ist ein Ergebnis der mit der Kolonialzeit aufgezwungenen Geld- und Warenwirtschaft und der Politik der an westlichem Geld und wertenorientierten einheimischen Eliten. Dürreperioden sind in der Sahel seit Jahrhunderten, richtiger seit Jahrtausenden bekannt. So hat sich das Klima dort seit mindestens 8000 Jahren kaum verändert. Verlängerte Trockenperioden haben, weil die vorkoloniale Ökonomie darauf eingestellt war, jedoch nie zu solchen Katastrophen wie heute geführt. Das Vorrücken der Wüste jedoch, Überweidung und Wassermissbrauch, Naturzerstörung also, die zu verschärftem Hunger führt, sind ein Ergebnis der modernen Wirtschaftsweise, die sich auf Klima und Ökologie nicht einstellt, sondern statt eines schonungsvollen Umgangs mit der Natur und des umsichtigen Austausches mit Natur nur deren Beherrschung und Ausplünderung zum Konzept hat. Da, wo heute Wüste ist, gedeihten anspruchslose, aber sehr nahrhafte Kornsorten. Sie wurden mit einer unglaublich vielfältigen Palette von Nahrungsmitteln ergänzt, die zum Teil durch das ausgeklügelte Sozialgefüge von Nomaden, Pastoralisten und Bauern überhaupt erst möglich war. Und selbst zu Beginn der Kolonialzeit gelang es noch, das Verhältnis von Subsistenzanbau und erzwungenen Cashcrops so zu halten, dass immer noch genug zum Essen da war. Erst die Profitversprechungen der neueren Zeit haben das bereits prekäre Verhältnis endgültig aus dem Gleichgewicht gebracht. Cashcrops, deren Weltmarktpreise dann auch noch ins Bodenlose fielen, haben den Subsistenzanbau und die ihn absichernden Sozialbeziehungen zerstört. J.O. Müller spricht deshalb vom Verlust an ethnisch-kultureller Identität als Ursache für die wachsende Unfähigkeit der Menschen in der Sahel, der Dürre und der fortschreitenden Zerstörung ihrer Ressourcen entgegenzutreten. Zugleich darf freilich nicht vergessen werden, dass aus der Sahel auch in den schlimmsten Hungerjahren Blumen für den europäischen Markt mit Flugzeugen exportiert worden sind. Der zentrale Mythos von Entwicklung ist, dass Geld Reichtum und ein besseres Leben bedeute. Jeder Bauer aber merkt spätestens dann, wenn er seinen Hof aufgeben muss, nachdem er willig der marktorientierten Modernisierungspolitik der EG gefolgt ist, oder wenn er in der dritten Welt der Weltbankpolitik die Bauern weg vom Eigenkonsum, von der Eigenkonsumproduktion hin zur Kommerzialisierung zu bringen, gefolgt ist und sich dann durch die geringen Weltmarktpreise noch nicht einmal mehr Coca-Cola kaufen kann, dann merkt er, dass man Geld nicht essen kann. Eigentlich ist oft genug vorher absehbar, dass das Geld, nämlich der Kredit, das künstliche Saatgut, die chemischen Düngemittel, Insektizide und Pestizide nicht zu höherer Lebensqualität führen werden. Neben dem auf die Bauern ausgeübten Zwang verführt Geld aber auch. Geld gibt Prestige. Der Geldzirkulation angeschlossen zu sein, adelt auch den Indio, denn es bringt den rassistisch verachteten Farbigen der weißen Hochkultur ein Stück näher. Und Geld ist nicht zuletzt ein Attribut männlicher Macht, denn Geld geht weltweit zu Händen der Männer. Damit kann sich auch der arme Bauer noch über jemanden, nämlich die Frau, erheben. Und dieses Verhältnis bringt ihn dem echten, dem weißen Mann, nämlich dem Herrn, näher. Vergessen ist die Geschichte des Geldes als eine Geschichte des Zwangs. Vergessen ist, dass Geld auch geronnene Gewalt ist. So als Instrument der Kolonialherrschaft, um den Menschen den Arbeitstribut nicht mehr direkt durch Zwangsarbeit, sondern vermittelt über eine Kopfsteuer abzuringen, wie im kolonialen Afrika, oder dadurch, dass sie gezwungen werden, spanische Waren zu kaufen, wie in Peru, unter dem System des Repartimiento de Efectos, der sogenannten Vergabe von Sachen, wofür sie als Lohnarbeiter in den Minen Geld verdienen mussten, anstatt wie vorher unter dem System der Mieter dies direkt als Deportierte tun zu müssen. Die Entwicklungshilfe heutzutage wird nicht viel anders gehandhabt und unmittelbar erinnert an das Repartimiento, wird man bei der Weizenvergabe der US-Regierung. Peace Act wurde schamlos das Gesetz genannt, durch das subventionierter US-Weizen an Dritte Weltländer billig verkauft oder verschenkt wurde, wodurch dort der einheimische Nahrungsmittelmarkt und dann auch der einheimische Anbau unterminiert und die Abhängigkeit von den US-Importen und der Hungerhilfe garantiert war. Weizen als Waffe wurde gleichzeitig und ehrlicher formuliert. Geld als Waffe wäre zu ergänzen. Die Ursache des Hungers, so fasst Imfeld seine Untersuchung zusammen, ist nicht der Mangel an Geld, sondern der Mangel an Würde. Das heißt, es ist der Mangel an Selbstvertrauen, an Besinnen auf die eigenen Kräfte, auf das Wissen im Umgang mit den eigenen Ressourcen, anstatt zu abhängigen Bettlern degradiert zu werden. Die Ursache des Hungers ist die Zerstörung der Spiritualität im Umgang mit der Natur und der ethnischen Identität, des sozialen Zusammenhangs also, in dessen Rahmen eine ökologisch angepasste Kultur reproduziert wird, die allein eine eigenständige und gesicherte Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln gewährleistet. Es ist aber, wie ich im Folgenden argumentieren werde, nicht nur die Würde des Menschen, die der modernen Entwicklung zum Opfer fällt, sondern es ist ihr Rückgrat, das gebrochen wird, die Würde der Frau. Wie auch kann ich stolz sein auf meine Herkunft und mich mit ihr identifizieren, wenn ich mich der Niedrigkeit meiner Mutter schäme? Damit weise ich den zweiten Glaubenssatz des Fortschrittsglaubens, dass nämlich die moderne industrielle Wirtschaftsweise die Frauen aus patriarchaler Bedrückung befreie, zurück. Die uns allen bekannten Zahlen, dass nämlich Frauen 2/3 der Arbeit in der Welt tun, dafür nur 1/10 der Einkommen bekommen und nur 1/100 der Produktionsmittel besitzen, sind kein Akzidenz, keine Zufälligkeit des modernen Weltwirtschaftssystems, sondern diese Ausplünderung, Erniedrigung und Beleidigung gehört notwendig dazu. Die Annahme, dass die absolute Überarbeitung und Erschöpfung der Mehrheit der Frauen in Afrika und anderen Dritte Welt-Kontinenten durch einkommensschaffende Maßnahmen gebessert werden könnte, ist absurd. ihre Integration in die Entwicklung, wie es ja in der Entwicklungspolitik schon seit Jahren heißt, in die internationale Geld- und Warenwirtschaft, ist nicht etwa Lösung, sondern Ursache ihrer miserablen Lebenssituation. Das Patriarchat ist nicht neu, das ist richtig. Neu aber ist diese, die Frauenarbeit qua Geschlecht, erniedrigende Sorte von modernem Technopatriarchat. Die deutlichste und grundlegendste Kritik am technologisch-industriellen Fortschrittsmodell ist deshalb von feministischen Wissenschaftlerinnen in der Theorie ökofeministischer Richtung geübt worden. Caroline Merchant untersucht in ihrem Buch Der Tod der Natur die Ursprünge des modernen mechanistischen Weltbildes und sieht den zentralen Bruch der Neuzeit mit dem oder den bis dahin organischen Weltbildern, die Ablösung eines Modells des Austausches mit Natur durch das der Beherrschung darin, dass die Erde nicht mehr als Mutter Erde begriffen wird. Ich zitiere: Das Bild der Erde als einem lebendigen Organismus und einer nahrungsspendenden Mutter hatte als kulturelle Handlungshemmung gewirkt, die den Tätigkeitsdrang des Menschen in Schranken hielt. Man schlachtet nicht, mir nichts, dir nichts, seine Mutter, wühlt in ihren Eingeweiden nach Gold oder verstümmelt ihren Leib. Genau das war es aber, was der kommerzielle Bergbau schon bald fordern sollte. Und, so möchte ich hinzufügen, das ist das, was der Kolonialismus vorantreiben wird. Denn wichtiger Motor der Conquista des heutigen Amerika war ja die Suche nach dem Gold. Lateinamerika ist von der Conquista an kapitalistisch, hat André Gunder Frank gesagt, und das völlig zu Recht. Denn der Kolonialismus begründet und praktiziert das kapitalistische Prinzip der unumschränkten Ausplünderung der anfangs noch fremden Natur und der Naturvölker, der Menschen und ihrer Ressourcen also. Kapitalismus und die Verachtung der Mutter Erde sind synonym. Und zwar nicht nur der Mutter Erde, sondern insgesamt des Weiblichen als demjenigen, das Leben hervorbringen kann. Prinzip der modernen Gesellschaft ist die Überheblichkeit gegenüber allem Lebendigen, die Zwangsvorstellung, nicht sei besser als die Natur zu beherrschen, indem man sie tötet, um sich der Illusion hinzugeben, dass nicht das Leben neues Leben gebiert, sondern dass man der Schöpfer des Lebens sei. Es ist die Wertschätzung des Toten, von Sachen, Waren, Maschinen und die Geringschätzung des Lebendigen. Unser Weltbild ist pervers. Die existenzielle Arbeit und Produktion dieser Gesellschaft wird verachtet. Auf diese Weise erklärt sich der niedrige Status von Frauen in der Moderne allein aufgrund ihres Geschlechts. So erklärt sich aber auch die Ambivalenz der modernen Frauen gegenüber diesem Bereich der Überlebensarbeit oder Subsistenzproduktion. Einerseits sind sie für diese grundlegende gesellschaftliche Arbeit zuständig, andererseits aber werden sie dafür verachtet. Da Wertschätzung in unserer Gesellschaft in Geld ausgedrückt wird, erhalten die Frauen für die Arbeit am Leben kein oder nur minimal Geld. Andererseits, kein Geld zu haben, bringt Missachtung und Minderwertigkeit. Dabei aber ist nicht das Geld die Ursache der Geringschätzung, sondern das Frausein. Denn dort, wo es niedrig ist, sind Frauen zu finden, und dort, wo Frauen sind, ist es niedrig und gibt es wenig Geld. Der Status ist qua Geschlecht angeboren, ein Phänomen, das unseren herrschenden Gesellschaftstheorien zufolge allein den vormodernen Kastengesellschaften und dem Feudalismus vorbehalten war. Dabei ist die Legitimation der Geschlechterhierarchie ganz wie die der Kasten- und Feudalgesellschaft, eine rein ideologische oder in anderen Termini gesagt eine außerökonomische oder noch anders ausgedrückt eine religiöse. Es ist die Religion des Biologismus. Wie bei jeder Religion handelt es sich dabei um eine soziale Interpretation von Natur. Anders aber als beim Animismus etwa, der Pflanzen und Tieren, dem Menschen ähnlich, eine Seele zuspricht, wird im Biologismus Natur nicht positiv gesehen, sondern ganz dem mechanistischen Weltbild der Naturwissenschaften entsprechend vom Menschen abgetrennt und als etwas Niedriges, das beherrscht und ausgeplündert werden kann, verachtet. Auch die Natur der Frau wird negativ interpretiert und verachtet. Zugleich erfolgt diese soziale Negativzuschreibung unter Leugnung des Sozialen und der Behauptung, alles sei allein natürlich kreatürlich. Auch Frauen, auch Feministinnen sitzen dieser Vernebelung auf und anstatt sich gegen die miserable Interpretation von Natur zu wehren und eine andere soziale Interpretation herbeizuführen, vollziehen sie die Verachtung von Natur mit, was schließlich zur Ablehnung einer wie auch immer gearteten Natur der Frau führt, womit dann im feministischen Gewande männliche Omnipotenzträume der völligen Unabhängigkeit von Natur geträumt werden und der totalen Machbarkeit. Wie etwa bei Sulamith Firestone, die die Herstellung der Menschen außerhalb des weiblichen Körpers als die endlich gelungene Befreiung der Frau ersehnte und damit der Gen- und Reproduktionstechnologie das Wort redete, bevor diese überhaupt in der massiven Weise betrieben wurde, wie es heute geschieht. Auch Simone de Beauvoir setzt auf die Entwicklung der Produktivkräfte, auf den technologisch-industriellen Fortschritt, damit die Befreiung der Frau von ihrer Biologie stattfinden könne. Zitat: Ihr Unglück ist, dass sie biologisch für die bloße Fortsetzung des Lebens bestimmt ist. Bloße Fortsetzung des Lebens. Die Frau steht mehr als der Mann in der Abhängigkeit der Art. Durch die Mutterschaft bleibt sie an ihren Körper gebunden wie das Tier. So Simone de Beauvoir. So wie der Status der Frau mit dem Geschlecht angeboren ist, ganz wie im Feudalismus Status angeboren ist, wird die Geschlechterherrschaft ganz wie die Feudalordnung mit Gewalt aufrechterhalten. Auch das ist erst in neuerer Zeit ins Bewusstsein gerückt worden, und zwar nicht durch die doch so auf Empirie bedachte herrschende Sozialwissenschaft, sondern die Untersuchungen, die durch die Aktivitäten der Frauenbewegung zustande gekommen sind. Die Zahlen zur sogenannten Gewalt in der Ehe und insgesamt zur Misshandlung und Vergewaltigung von Frauen und Mädchen zeigen, wie sehr diese Männergewalt gegen Frauen zum Alltag jeder Frau gehört. Die Würde der Frau wird in der modernen Gesellschaft nicht im übertragenen, sondern im ganz direkten Sinne verletzt. Die Würde der Frau ist kein Überbauphänomen, sondern sie hat einen Körper. Dessen Verletzung, Erniedrigung und Beleidigung steht im Zentrum der modernen Verachtung des Lebendigen und der Achtung der Maschine, der Dinge, des künstlich Produzierten. Es ist aber nicht wahr, dass Geld Werte schafft und Maschinen Nahrungsmittel hervorbringen. Der Hunger in der dritten Welt nimmt vielmehr wegen des Geldes und wegen der Maschinen zu. Deshalb ist die Achtung der Würde der Frau die Voraussetzung, um den Hunger zu besiegen.
Tatari zo ni babo kubazo tataki ndu dia gon ataye Takakai bayo, abai kalen kale, so so pikien kelen kele, nudia gonva zarwe, potimo ye. Awonenge, potimo yo. Akama kasugonye, potimo ye. Takakai bayo, abai kalen kale, so so pikien kelen kele, nudia gonva zarwe, potimo ye. Akama kasugonyo, potimo yo. Takakai bayo, abai kalen kale, so so pikien kele kele, nudia gonva zarwe, potimo ye. Maonenge, mo poezi aika o, mudari gansa mbavuye, mo poezi aika wi, namu kai gania e, gania kai namu, atari zani libavo kubavo tata kiri diagon ta ye ye, takakai ba yo, ba kare kare, so so pikien kere kere, diu diagon va zadui, poti mo ye. Bade miye, mikeye yo, kote boni agaja e, vari pa otongo tale jizo. Bade miye, mikeye yo. Bade miye, mikeye yo. Bade miye, mikeye yo, ajanya nata, vari pa otongo tale jizo. Bade miye, mikeye yo. Bade miye, mikeye yo, alulu bakaiti. Bade miye, mikeye yo, koto boni agaja, ajanya nataba, vari pa otongo tale jizo. Bade miye, mikeye yo. Bade miye, mikeye yo. Bade miye, mikeye yo, akama kasugoni ya abata kavenge. Bade miye, mikeye yo, ajanya nata, ufadi pa otongo tale jizo. Bade miye, mikeye yo. Bade miye, mikeye yo. Bade miye, mikeye yo, ajanya nata, ufadi pa otongo tale jizo. Bade miye, mikeye yo. Bade miye, mikeye ya kama kasugoni ya abata kavenge. Bade miye, mikeye, majani anata, ufadi pa otongo tale ju. Bade miye, mikeye yu. Bade miye, mikeye yu. Bade miye, mikeye yu. Ajani anata, ufadi pa otongo tale ju. Bade miye, mikeye yu. Bade miye, mikeye yu, kotobo ni agaja. Bade miye, mikeye yu, ajani anata, vari pa otongo tale jizo. Bade miye, mikeye yu. Bade miye, mikeye yu. Bade miye, mikeye yu, ajani anata, vari pa otongo tale jizo. Bade miye, mikeye yu. Bade miye, mikeye yu, akama kasugoni. Bade miye, mikeye yu, atampe wakato, atampe wakahaya. Bade miye, mikeye, ajani anata, vari pa otongo tale jizo. Bade miye, mikeye yu. Bade miye, mikeye yu. Bade miye, mikeye yu. Ajani anata, vari pa otongo tale jizo. Bade miye, mikeye yu.
Musik, die ihr während dem Vortrag gehört, ist Music of the Saramacca Maroons of Suriname ab der Platte From Slavery to Freedom. In einem zweiten Teil kommt jetzt Veronika Benhold-Thomsen ihrem Vortrag Die Würde der Frauen ist der Reichtum von Kutschitan zur konkreten Situation von Kutschitan.
Ich möchte das, was ich da jetzt skizzenhaft in abstrakterer Weise versucht habe darzustellen, anhand von Kutschitan erläutern. Mexiko befindet sich ja im Moment in einer wirklich akuten Wirtschaftskrise, eben infolge der Verschuldung des Landes. Das ist von den Dritte Weltländern. Liegt es an zweiter Stelle, was die Verschuldung, die Staatsverschuldung anbelangt. Und 1982 wurde ja dadurch, dass Mexiko seine Zahlungsunfähigkeit erklärt hat, das losgetreten, was ja heute überhaupt erst als Schuldenkrise bezeichnet wird. Und im Anschluss oder im Zusammenhang mit dieser Schuldenkrise herrscht in Mexiko eine Wirtschaftskrise, die vor allen Dingen durch die bekannten Phänomene drastischer Fall des Reallohns, seine Halbierung in den letzten 5 Jahren, hohe Inflationsrate, 100%, über 100% im letzten Jahr, entsprechend eben Verteuerung der Grundnahrungsmittel, Verschlechterung der Austauschrelation des Peso mit dem Dollar sich niederschlägt und was insgesamt zur Folge hat, ist einfach, dass das Heer der Armen immer größer wird, von dem sich einige wenige sehr Reiche ganz deutlich abheben. In Juchitán allerdings sieht das anders aus. Ich kenne den Ort seit 1977 und bin dort wiederholt über Wochen hinweg in den letzten Jahren gewesen und konnte also auch die Entwicklung dort im Zuge der Krise beobachten. Vielleicht muss ich erst mal sagen, wo das überhaupt liegt. Juchitán liegt auf dem Isthmus und dem Golf von Tehuantepec, ungefähr 10 Kilometer landeinwärts, direkt an der Panamericana, das ist die große Überlandsstraße, die durch ganz Amerika führt. Laut Volkszählung von 1980 hat Juchitán 42.000 Einwohner. Die Wirtschaft der Kleinstadt wird von der Landwirtschaft, der Fischerei und vom Handel bestimmt. Die Gemeinde verfügt über ein Gebiet von 68.000 Hektar, 25.000 davon sind Bewässerungsland. Und laut Statistik sind fast 50% der Erwerbsbevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Man kann sagen, dass die Männer von Juchitán Bauern und Fischer sind. Der Handel ist Domäne der Frauen. Und zwar jede Teca, so nennen sich die Juchitecas, die Frauen von Juchitán, jede Teca ist Händlerin. Diese Art der geschlechtlichen Arbeitsteilung, die am ganzen Isthmus von Tehuantepec herrscht, nicht nur in Juchitán, datiert aus der vorkolonialen Zeit. Das war eine sehr wichtige Gegend, was man sich einfach geografisch vorstellen kann. Also Isthmus heißt ja Landenge, wo der eben Überlandweg zwischen Nordamerika und Südamerika durchführte. Und diesen Handel, auch diesen Fernhandel, hatten die Frauen in Händen. Ethnisch gehören die Juchitecos zu den Zapotecas. Das Zapotekische wird heute noch, trotz vielfältiger ethnischer Mischung, von der Mehrzahl der Bevölkerung beherrscht. Und anders als in vielen sonstigen indianischen Gebieten Mexikos, ist man hier besonders stolz auf die eigene Ethnie, auf die eigene indianische Sprache und Kultur. Entsprechend kunstsinnig sind die Tecos, man hält viel von Poesie, Musik und Malerei. Tracht tragen nur noch die Frauen, aber das ist sehr verbreitet. Die Tracht ist sehr farbenfreudig, besteht aus einem weiten, langen, bunten Rock und einem kurzen, andersfarbigen, bunt bestickten Blusenoberteil. Und in die Haare werden Bänder geflochten. Und vor dem Gang zum Markt stecken sich die meisten Frauen eine Hibiskusblüte hinter das Ohr. Entsprechend ist also auch das Bild, wenn man durch Juchitán kommt, verblüffend, diese bunten, strahlenden Frauen, die einfach das Straßenbild beherrschen. Der Reichtum der Frauen wird in Form von Goldschmuck zur Schau getragen, der von der Mutter auf die Töchter vererbt wird, in denen eventuell gespartes Geld gesteckt wird und der vor allem bei wichtigen Ereignissen, zum Beispiel der Geburt eines Kindes, Geschenk von Männern an Frauen ist. In Cochitán, wie gesagt, merke ich wenig von der Krise. Ich habe im Gegenteil den Eindruck, dass die Menschen noch verschwenderischer mit ihren Gütern umgehen, als sie das früher taten. Die Feste, die das soziale Leben in Cochitán entscheidend prägen, sind ebenso häufig, ebenso volksreich und noch freigebiger mit Musikensembles, gutem Essen und Trinken bestückt als früher. Ich habe auch die Frauen auf dem Markt, die Überlandshändlerinnen, die Bar- oder Trinkhallenbesitzerinnen und Bauern nach den Auswirkungen der Krise gefragt und erhielt auch von ihnen wenig besorgniserregende Antworten. Im Vordergrund stand die Klage, dass man das Gefühl für den Wert des Geldes verlieren würde, da es kein Ausdruck für den Wert der Dinge mehr sei.